Hallo Phil Laude, hallo Max Stettenbauer.
Hi, Tachchen.
Hallo Pesch. Dumme Frage, Maxi. Wie viele Preise hast du gewonnen?
Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Die niedrigen gibt's ja bei Expert, oder?
Wow, was für eine Antwort. Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Preise jagen mich. Was soll ich tun? That's me.
Da gab es doch diese Werbung mit diesen niedrigen Preisen, oder? Wo diese niedrigen Einkaufspreise irgendwie rumlaufen für so eine Supermarkt.
Ja, 20% auf Tiernahrung. Und somit herzlich willkommen zu Deep und Dumm, dem Podcast. Presented by Das Ding. Und heute haben wir Maxi Stettenbauer. Und ich mache jetzt mal direkt... Deswegen die Frage, weil wir checken ja immer, wie viele Preise unsere oder was für Preise unsere tollen Gäste haben. Und da ist mir bei der Recherche natürlich aufgefallen, dass der Maxi Stettenbauer ganz viele hat. Das ist mir sofort ins Auge gesprungen auf Wikipedia. Ich lese sie vor, okay?
Allermeisten, hast du gesagt, Pesch. Von
die allermeisten
Gästen,
unserer Gäste.
Die meisten Preise.
Die allermeisten Preise, die unsere Gäste haben im Podcast. Die
ja,
da,
aber jetzt
die
mal,
da
jetzt
wären.
Mal.
Komm, pass auf. Ja. Nee, du bist jetzt mal ganz. Warte mal. Das ist Tradition bei uns. Das willst du Tradition brechen. So. Also, Comedy Slam Trier 2010 und 12, Konstantin Comedy Preis Trier 2011. Und da habe ich mir schon gedacht, sag mal, ist Trier von der. Irgendwie haben die kein Internet oder sind die irgendwie abgeschottet? Hast du Trier gepunktet als Fuck?
Keine Ahnung, also es gab da so Comedy Slams, ja, und das war halt so eine der wenigen Wege, wie man irgendwie bekannt werden konnte damals, bevor es YouTube gab.
Und da warst nur du, okay.
Da war nur ich.
Genau, und dann ging es in Hamburg weiter, in Stuttgart, Düsseldorf, also ganz viele, es sind ganz viele hier drauf. Also maximal viele Preise. Soll ich vielleicht dein nächstes Dings, Programm.
Ja, aber ich weiß noch, als ich dachte immer, das wäre total cool, irgendwie Preise gewinnen und so. Aber dann habe ich mal einen bekommen in Dresden, den hat mir Olaf Schubert überreicht. Und als Olaf Schubert mir so den Nachwuchspreis da gegeben hat, hat er zu mir gesagt, Preise bedeuten nichts. Hat er mir so in der Fernsehshow, wo ich diesen Preis bekomme, hat er mir den überreicht und flüstert mir ins Ohr, Preise bedeuten nichts.
War das echt noch? War das nur geflüstert? Hat er es nicht mal laut gesagt?
Nein, das war geflüstert. Das war wirklich geflüstert so. So mir persönlich. Und da war für mich dann eigentlich klar, so ja, scheiß auf Preise, egal.
Wir hatten dieses Thema tatsächlich mal im Podcast, dass es halt manchmal, es gibt ja so Personen, die einem irgendwie viel bedeuten. Und von denen dann so wenige Worte, die sich so einbrennen. Das Thema hatten wir schon mal. Weil das hatte ich auch, das hatte ich mit Otto auf der Bühne. Mhm. Und ich habe wir haben zusammen von White Titty, ihr Schweine, habt mich angemalt, performt. Ein super krasser Moment für mich. Ich performe mit Otto diesen Song. Und dann vergesse ich auf der Bühne live den Text von meinem eigenen Song.
Nein.
So wie Otto rüberschaut, ich schaue ihn an. Und irgendwie rettet er das Ding und macht halt weiter. Ne?
Ja.
Und wir kommen wieder irgendwie rein und so, aber es war fucking Notstromaggregat bei mir. Mm. Und dann gehen wir halt so nach hinten und Otto hat noch dieses Bühnengrinsen.
Ja.
Bühnenface.
So aber wirklich dieses alte Showbusiness. Bühnengrinsen, der Klimawandel existiert nicht, alles ist Feingrinsen. Ja, dieses,
exakt.
Dieses jegliche Form von Drama und Vollkatastrophen leugnende Showbusiness-Grinsen. Ja,
genau.
Ich kenne das total gut.
Ja, ja, ja.
The Show must go on halt, ne?
Ja, genau.
Jetzt pass auf, durch dieses Show must go on-Grinsen redet er mit mir, ohne die Lippen zu bewegen und sagt, hast einen Text vergessen, ne? Und ich sag ja, und dann, jetzt kommt der Satz. Er sagt einfach nur, es hätte nicht passieren sollen.
Ich wirklich, wenn man vor Idols auftritt, ist es das Schlimmste. Es ist so, Es ramponiert die Seele bis zum geht nicht mehr. Deswegen, ich finde das auch furchtbar, dass meine Preise im Wikipedia-Eintrag stehen. Das ist einfach furchtbar. Das ist immer so, als ob irgendwie, keine Ahnung, du sitzt irgendwie beim Zahnarzt im Wartezimmer und da hängen die ganzen Zertifikate und er denkt, oh ja, das zeigt, dass ich ein guter Zahnarzt. Das geht einem voll auf die Eier so, ne?
Stimmt, ja. Ja. Ja, bei der Thai-Massage gibt es das auch, da gucke ich immer drauf. Das sind immer tausend Thai-Massagen-Dinge. Ja, cool. Nee, der Pesch, ja. Ist, also, der stellt immer jeden Gast irgendwie damit vor, dass er Preise gewonnen hat. und jetzt ist es sogar darauf runtergebrochen. Ich glaube, das Einzige, was du über Max gesagt hast,
mehr muss man nicht wissen,
Preise
dass du aus Bayern kommst, hört man, dass du ein nicer Typ bist, merkt man, fertig.
Der Rest ist bekannt.
Bist du auch.
Ja, absolut.
Ja. Ja. Nein,
und ich habe gemerkt,
immer,
bei meiner Recherche jetzt nochmal über dich, ich habe dich ja noch nie recherchiert, wir kennen uns ja einfach, aber jetzt habe ich dich mal gegoogelt halt. Und dass uns tatsächlich einige Themen verbinden, über die ich heute auch gern reden würde. Das ist zum einen deine Dorfkind-Vergangenheit, die ich ja genauso habe. Zum anderen glaube ich, dass auch in mir schon immer so ein Nerd schlummert. Und das dritte ist natürlich die Comedy. Also das sind so meine Themen, die ich gern mit dir heute abhaken würde.
Und dann?
Ja. Und dann sind wir, dann hab ich nichts mehr auf der Agenda. Dann,
ja, und in 10 Minuten stelle ich noch ein paar Fragen.
Mehr
ja.
muss nicht passieren von mir aus. Mehr hätte heute nicht passieren sollen. Ja, nee, ich hab Schwarzach gegoogelt.
Oh. Man findet nicht viel, ne?
Also, tiefstes Bayern seit 2014, regiert von Georg Edbauer von der CSU.
Der Edbauer Georg.
Und die Sehenswürdigkeit ist die katholische Pfarrkirche St. Martin.
Ja, genau. That's it. Ja, das ist, Schwarzach ist wirklich super kleiner Ort. Irgendwie keine Ahnung, wie viele Einwohner, 2000, 3000 Einwohner oder ich weiß es nicht. Aber da habe ich meine Kindheit tatsächlich verbracht. Und wurdest du
Und wie
auch,
geht's dir jetzt?
Ja, mir geht's jetzt besser. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wurdest du in deiner Dorfjugend auch einfach mal für homosexuell gehalten, weil du klar Hochdeutsch sprechen konntest?
Nee. Ich wurde irgendwie nie für homosexuell gehalten.
Ja, das war in Niederbayern, wo ich herkomme, war das tatsächlich immer der größte Diss überhaupt. Ja, da war Homosexualität, wurde da als Beleidigung verstanden. Und sobald du dich als Kerl irgendwie, keine Ahnung, dich lieber unterhalten hast, ja, und nicht 15 Liter Bier absorbiert hast, dann haben Leute, ja, der Maxi, der ist irgendwie komisch, der ist wahrscheinlich schwul. Ja, das war aber wirklich so, das war wirklich so ein Satz, was Leute damals über mich gesagt haben, ja.
Ist irgendwie komisch, der ist wahrscheinlich schwul.
Ja,
wir haben
ohne
das
Scheiß.
Thema, wir haben so ein jedes Dorfkind immer Video, haben wir letztens auch gemacht, wo ich das Thema aus der jetzigen Perspektive, ich glaube, das ist die jetzige Dorfkind-Perspektive, das war irgendwie so mit Tisi so, ey, hast du gehört, der Simon, der ist schwul. Krass. Also finde ich nicht schlimm, aber krass.
Ja.
Ich glaube, da ist man mittlerweile angekommen.
Ja, bei mir war es damals so, ich glaube, der Maxi ist schlimm, ist schwul. Und dann war die Antwort, das wäre echt schlimm, wenn das so wäre. Also da ist schon, ich sag mal so, ein sehr, sehr konservatives, sehr reaktionäres Eckchen. Aber ist mittlerweile besser geworden.
Und Bayern noch dazu.
Ja.
Da ist also auch, also Baden-Württemberg und Bayern, das glaube ich, beides schenkt sich nicht viel, was so Konservatismus angeht.
Aber hast du da jetzt noch einen Bezug zu, außer dass deine Eltern da wahrscheinlich noch wohnen?
Ja, man, ich sag mal so, man kriegt's nie ganz abgestreift. Es verfolgt einen immer so ein bisschen.
Ich glaube auch.
Aber Bezug, ich spiele da wahnsinnig gerne in der Gegend. Ne? Also so Plattling oder Passau, Regensburg und so die Städte und Orte, die da in der Nähe sind, da trete ich auch mittlerweile auf. So, jetzt gerade nicht wegen der Pandemie, aber ansonsten habe ich da eigentlich nicht mehr so wirklich einen Bezug, außer dass meine Familie da lebt.
Man könnte meinen, Trier ist in Bayern.
Wie bitte?
Man könnte meinen, Trier liegt in Bayern.
Ja, wieso?
Ja, weil die ganze Verwandtschaft da war und der Maxi ist der Beste. Der Maxi. Nee,
jetzt wo wir wissen, dass er nicht schwul ist, verleihen wir ihm einen Preis.
Der goldene Schlüssel.
Der ist komisch. Ja.
Nee, das war, als ich da angefangen habe. Ich habe ja ganz lange gebraucht, bis ich mich getraut habe, bei mir in der alten Heimat aufzutreten.
Oh ja, das glaube ich, Alter.
Da habe ich echt lang für gebraucht. Ich glaube, als ich erst so 8 oder 9 Jahre so Stand-up gemacht habe, habe ich mich getraut, dass ich da mal spiele, weil du weißt, wenn du ankündigst, dass du da kommst, dann kommen deine alten Schulfreunde und das war im Plattling.
Ich kriege jetzt schon Gänsehaut, Alter.
Oh, Phil, ich habe mir so in die Hose geschissen. Ich gehe auf die Bühne im Plattling und ich sehe in der dritten Reihe, alle meine Lehrer sitzen da in einer Reihe vor mir und ich fühlte mich, als ob ich einfach vors Tribunal, vors Himmelsgericht treten würde. Und ich so, oh mein Gott. Und Alter, da brauchst du einfach die Erfahrung, dass du in dem Moment da einfach locker bleibst. So, ja? Also ich habe mir das danach noch gedacht, wenn ich das irgendwie, keine Ahnung, ein Jahr später oder 2, 3 Jahre vorher gemacht hätte, ich wär zusammengebrochen, weil das ist echt schlimm. Weil es krass, gibt nichts Schlimmeres. Krass. Es gibt nichts Schlimmeres, als in der alten Heimat zu bomben. Es gibt nichts Schlimmeres, weil deine Eltern sind da, deine Verwandtschaft sind da und du fährst ja am nächsten Tag wieder weg, aber deine Eltern sind da zu Hause und du hast gerade einen Kackauftritt abgeliefert und dein Bäcker ist beim Auftritt dabei und deine Eltern gehen da am nächsten Tag wieder hin und wollen mit dem irgendwie eine Unterhaltung. Und das einzige Thema in diesem Dorf wird für 2 Jahre sein, sag mal, dein Sohn war aber echt kacke, als er da war. Ja,
ja, ja.
Und deswegen, Alter, du hast da Pressure.
Ja, natürlich. Ich habe gerade sogar wirklich das Gefühl, also ich kann super krass relaten, weil ich ja jetzt auch meine Stand-Up-Experience habe, weiß, was Bomben bedeutet, weiß schon alleine, was bedeutet, wenn nur meine Mama da ist.
Oh Gott,
und
ja,
auch
ja,
das
klar.
War schon Next Level. Und ich habe gerade das Gefühl, was du da gemacht hast, ist die absolute Königsdisziplin. Also ist das Krasseste, was man eigentlich, also zum Beispiel als... Mir ist gerade eingefallen, Eckhart Tolle ist so ein spiritueller Dude, den ich auch mag.
Ja,
der meinte, wenn du denkst, du bist erleuchtet, verbring 2 Wochen mit deinen Eltern. und ich glaube, man könnte das übertragen auf Stand-Up. Wenn du denkst, du beherrschst Stand-Up, tret einmal in deine Heimat auf.
Ja, ja, wirklich. Die Leute, die kennen dich. Die kennen dich noch, wie du klein warst. Und wenn Leute... Weißt du, wenn du vor Publikum auftrittst, das dich nicht kennt, die dich so das erste Mal sehen, da hast du eine Chance, dass du den Eindruck von dir so ein bisschen beeinflusst, ja, dass du ein bisschen managst so. Wenn du aber auf der Bühne erzählst, ja, ich war ja schon immer Fußballfan, jetzt mal als Beispiel, aber im Publikum sitzen Leute, die genau wissen, dass du das nie warst. Das heißt, du musst super echt sein. Du musst super echt sein und das muss so sitzen, dass die Leute, die dich schon seit der Kindheit kennen, dich nicht in Frage stellen auf der Bühne. Ja.
Ja.
Und das ist, Alter, ich bin schon so oft vor meinen Eltern gebombt, Phil. Es ist so schön. Als ich meinen ersten Auftritt in München hatte, das ist ja das Schlimme bei Verwandten. Die lieben ja einen. Ja, das ist ja das Schlimme. Und dann kommen die überall hin. Und ich habe das erste Mal in München gespielt, im Schlachthof, 2012 oder 11 oder so, im kleinen Kuba. Es waren irgendwie 7 Tickets verkauft. 7 Leute waren da, 5 davon meine Verwandten. Ja. Und dann stehst du da und du bombst. Du bombst 90 Minuten lang durch. Ja, du. Und deswegen, wenn Leute nicht bomben, wenn Leute nicht Auftritte regelmäßig wirklich hart verkacken, wenn das einfach, die nehme ich nicht ernst. Ja, Stand-Up-Comedians und auch Comedians, die nicht so hart auf die Schnauze fallen, dass sie einfach ihr komplettes Leben in Frage stellen, ja, nehme ich nicht ernst.
Also ich habe auch ganz schnell gemerkt, dass Stand-Up-Comedy einfach viel auch mit so einem Selbstverstümmelungstrieb
zu
tun hat.
Ja, wir machen diesen Job, weil wir uns hassen, Phil.
Ja, aber
wir
da muss man erstmal draufkommen.
Wie bitte?
Das muss man erstmal checken über sich selbst. Das ist ja schon fast, Ja. Also wie eine Therapie, die dann irgendwann einen auf diesen Selbsthass stößt.
Ja, also das ist dann, also das ist mir auch nicht ganz fremd, aber die Erkenntnis so für mich, auch nach meinem ersten TV-Total-Auftritt, den ich so zerbombt habe wie ein Weltmeister, wo ich mir dachte, okay, dir sind die schlimmsten Sachen passiert, die du dir vorstellen kannst. Also wirklich auch vor den Eltern, die Anerkennung seiner Eltern zu verlieren, ja. So, dass die soziale Identität, und darum geht's bei Stand-Up. Du gehst auf die Bühne und entweder du bist funny oder du bist nicht funny. Es ist absolut gnadenlos. Und das finde ich so geil, ja. Ich finde das so geil, dass es eine No-Bullshit-Kunstform ist, ne? Mhm. Entweder du bringst es oder du bringst es halt nicht. Und wenn du es nicht bringst, es ist immer wieder, es testet deinen Charakter. Es ist einfach so. Wenn es nicht, weißt du, wenn du einen Hype hast und dann sind da 2000 Leute und die feiern eh und so, das ist super und mega geil. Aber das ist dann auch, der Job fängt an, wenn es nicht rund läuft. Ja, wenn es schwer wird. Ja, wenn Leute auf einmal denken so, boah, ich mag den nicht und boah, ich finde ihn irgendwie nicht so lustig. Da dann die Leute zu kriegen, da fängt es dann an, so. Und keine Ahnung, deswegen. Ich weiß auch nicht, warum ich die ganze Zeit so dumm grinse, weil dieser Aspekt von Stand-Up, dieses, dass man wirklich einfach scheitert, den finde ich irgendwie geil. Ich finde das mega.
Ich kenne auch niemanden, der das so geil findet wie du. Also das war schon immer so. Also wir sind uns immer mal wieder irgendwie so über den Weg gelaufen. Ja, und dieses kranke Grinsen, was bei dir einsetzt, wenn du anfängst, über Stand-Up zu reden, das hast du schon immer. Das war schon bei, wir waren ja im selben Management, da sind wir uns das allererste Mal begegnet vor, Alter, das war locker
8 Jahre,
nein, 8, 9 Jahre her.
Ja, irgendwie auf jeden Fall.
Und dann liefst du da rein und dann irgendwie, glaube ich, auch gemeint hier Waititi und YouTube und so und hast mich, glaube ich, auch gefragt mit Stand-Up und so. Ich meinte damals, nö, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und dann meintest du aber ganz klar, ich glaube, du hast die Frage auch nur gestellt, um mir dann zu sagen, dass es für dich nichts anderes gibt.
Echt?
Du meintest damals schon Stand-Up. Und zwar für immer. So. Und das fand ich schon damals, das hat sich bei mir irgendwie eingebrannt.
Ja.
Weil ich es krass fand, dass du einfach so eine, so einen Wahnsinn einfach schon in den Augen hast bei dem Thema. Und dass du so völlig abnördest auf diesem einen einzigen Ding. Und das hat dich ja auch sauweit gebracht. Einfach.
In die Psychotherapie hat es mich sehr weit gebracht, auf jeden Fall. Nein, keine Ahnung. Ich war da, keine Ahnung. Also wenn ich da zum Teil rückblickend gucke, wie ich damals so drauf war, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich betrachte mich mittlerweile selbst auch mit einer gewissen Skepsis, ja, ob das wirklich so vernünftig war, wie ich das damals angegangen bin. Aber so war ich einfach drauf. Ja, ich war einfach schon immer, ich hatte immer schon Fokus, ja, und ich hatte schon immer, wo ich mir sage, ich suche mir eine Sache raus. Also ich will mich jetzt nicht drüber lustig machen, aber es hat ein bisschen was Autistisches so. Ne? Ich suche mir eine Sache raus und studiere die bis in die Puppen so. Aber das Ding ist, Phil, ich liebe es einfach. Das ist einfach das Ding. Ich find's einfach geil. Ich find Stand-Up ist einfach mega, ja. Also auch, ich sag's dir, nach 11 Jahren, nach allen Höhen und Tiefen, ja, es ist für mich echt immer noch die Sache, wo ich sag so, deswegen fuckt mich auch die Pandemie so ab, ja, weil mir das halt auch total fehlt.
Ja, du bist ja auf kalten Entzug jetzt dann gewesen.
Voll, Alter. Mir fehlt's total.
Du, Maxi, wenn du gerade
richtig
sagst,
traurig gerade gewesen.
Ja, guck mal, jetzt dieses
richtig Hello Darkness, das Grinsen ist weg.
Der Wahnsinn ist jetzt weg aus den Augen. Jetzt.
Ja, ja. Aber mir fehlt mein Wahnsinn.
Aber wenn du jetzt sagst, du hast es, du, wenn dich irgendwas interessiert, dann studierst du das bisschen die Puppen. Wann wusstest du denn, weil ich habe, also als ich deine Biografie geguckt habe, dass du mit 18 praktisch aus der Heimat raus bist nach Köln, Wusstest du da schon, dass es Comedy ist? Oder wann hat dich das Stand-Up-Fieber
Wirklich, ich fand Mittermeier immer geil mit 15, 16. Das war so meine erste Berührung so mit Stand-Up, mit Comedy, dass da einer lustig ist. Aber wer mich wirklich dann, das war immer dann so im Hintergrund. Das fand ich immer geil von Anfang an. Und das war dann immer so im Hintergrund, ja. Ich habe auch Witze von Mittermeier auswendig gelernt und dann im Schulbus erzählt, ja. Womit ich dann allen auf den Sack ging, ja. Alle haben mich stell dir das mal vor, du bist müde im Schulbus und dann ist da so ein Spacko, ja. Und erzählt dir Witze, die nicht mal seine eigenen sind, ja.
Ich glaub, Phil und ich können komplett 100% relaten. Wir hatten das Thema nicht auch schon mit Mittermeier. Wir sind genau dasselbe. Das war unsere erste Comedy-Liebe so
ja,
in Deutschland.
Ja. Du feierst das einfach. Du nerdest einfach ab. Voll. Das ist so geil. Und dann wer mich dann aber wirklich, wo ich dann wirklich für mich so einen Moment hatte, wo ich es dann auch bewundert habe, das war, als ich dann die Amerikaner gesehen habe. Und da habe ich George Carlin. Das war der erste US-amerikanische Stand-Upper, den ich gesehen habe, George Carlin. Und was bei George Carlin mich so krass begeistert hat, war, der war super lustig, aber der war super schlau, super kritisch und der hat sich nicht verkleidet, der hat sich nicht zum Affen gemacht. Der war lustig, der hatte coole Act-Outs und so, aber der hatte einfach sagenhaft geiles Zeug. So, ja. Und er war super witzig und super intelligent und der wollte was sagen, der wollte was mitteilen, so. Und das hat mir zum allerersten Mal gezeigt, so, ach, guck mal, du musst nicht wie in Deutschland eine Perücke aufsetzen oder eine Lederhose und ein blaues T-Shirt und dich zum Deppen machen, sondern du kannst auch auf die Bühne gehen als du selber und wirklich Sachen machen, an die du selber glaubst, die du selber lustig findest. Und das auch als eine Art Selbstausdruck nehmen, ja? Also nicht nur einfach nur, oh, ich bringe Leute zum Lachen, was ein sehr hehres Ziel ist. Ich respektiere da jeden. Aber so, die Amerikaner haben das auch genutzt, um ihre Vorstellungen und ihre, und auch ihre Ansichten zu kommunizieren und damit Leute zu catchen, so. Und das ist ein Ansatz, den vermisse ich in Deutschland manchmal so ein bisschen. Also in Deutschland ist es schon sehr durchkommerzialisiert, von vorne bis hinten so, während in Amerika, da gibt's auch Kommerz bis zum geht nicht mehr und es ist auch nicht richtig geil und Kommerz an sich ist auch nichts Schlechtes, ja, aber der künstlerische Ansatz, ja, der hat mich bei den Amerikanern einfach schon immer fasziniert. So.
Ich habe schon das Gefühl, dass der auch immer mehr rüberschwappt.
Also ich auch.
Ich glaube, dass du auch einfach noch aus einer Zeit kommst, also als du ja mit Stand-Up angefangen hast, da gab es ja quasi, ich weiß gar nicht, was es da alles gab, aber es gab viele von denen, die sich verkleidet haben.
Ja, und ich habe ja auch am Anfang so mitgemacht. Ich habe ja am Anfang wirklich komplett den Nerd gemacht mit Karohemd und so weiter, weil der Duktus in der deutschen Comedy damals, Alter, 2009, weißt du? Und ich sag damals, aber es ist halt einfach schon ewig her, ja? War halt einfach, du musst ein Charakter sein, du kannst nicht als du selber auf die Bühne, das geht nicht, ja, du musst eine Bühnenfigur sein und die muss klar umrissen sein und die muss möglichst reaktionär und möglichst scheiße sein, damit das Publikum das abfeiert, so. Und deswegen habe ich mir halt diesen Nerd, weil ja, ich zock halt gerne und man sieht, ich habe hier ein Avengers-Poster im Hintergrund und ich feiere Games und so, ja gut, ich war bei Giga, dann nutze ich das halt jetzt mal, damit ich halt so eine Figur nach außen hin bin, ja. Aber das habe ich wirklich nur als Ausrede benutzt. Wenn du dir Nerdish by Nature, mein erstes Programm auf Netflix anguckst, ich habe damals schon über Amokläufe geredet und analysiert, was das in der Gesellschaft bedeutet, woher das kommt und so weiter. Ich suche konstant einfach einen Weg, um meine Perspektive auf die Welt in irgendeiner Form unterzubringen. So. Und deswegen bin ich auch oft mit der Branche aneinander geklatscht, weil erstens ich auch manchmal einfach ein dummer Spacko bin, ja. Ja, aber weil mir das wichtig ist. Mir ist es einfach wichtig, dass ich das dann schon so mache, wie ich das in dem Moment für richtig empfinde. Und wenn es nicht lustig ist, dann nehme ich die Rechnung komplett auf mich. Ja, dann lasse ich mich kritisieren und nehme das alles an. Aber ich kann nur bis zu einem gewissen Grad da einen Kompromiss eingehen.
Ja, klingt für mich irgendwie so ein bisschen einfach nach so einem künstlerischen Erwachsenwerden quasi auch. Also ich glaube, dass das ja bei mir in meinen Sketchen irgendwie auch stattgefunden hat. Also wir haben ja ganz viel so Perücken-Comedy, nenne ich es immer, gemacht. Also wir haben uns halt einfach Perücken aufgesetzt.
Das ist aber eine andere Sache.
Ganz viel. Ja, aber es ist schon so, dieses zum Beispiel cool. hab ich schon jetzt, also ich mag diese Sache, ich finde es auch immer noch cool. Ich finde ja auch cool, was wir damals gemacht haben. Aber ich habe das Perücken-Game halt durchgespielt, quasi in meinen Sketchen, und bin jetzt gerade wieder so voll auf dem Trip, dass ich eigentlich Sketche machen will, die auch mehr meiner Haltung entsprechen und in denen ich mehr ich bin oder auch in meine Charaktere, die ich mache, dann trotzdem mehr mich reinlege. Also zum Beispiel mein Allmann-Charakter, der spricht ja genauso wie ich. Der ist halt einfach nur die Allmann-Seite in mir etwas mehr nach draußen gekehrt.
Ja. Kann ich dir eine Frage stellen, Phil?
Nein.
Pass auf. Es gibt eine Sache, die mich total, was ich mich gerade wirklich frage, weil ja. du hattest eigentlich, seit ich dich kenne, hattest du eigentlich immer wirklich, vielleicht hier und da mit Unterbrechung oder so, aber wirklich immer eine große Reichweite. Du hattest immer Projekte, die ein großes virales Potenzial hatten. Und was ich bei so viralen Sachen immer denke, was mir manchmal so geht bei meinen YouTube-Clips, wenn mal eins kommt, ja, und das hat irgendwie gute Klickzahlen. Ich merke bei mir, da ist manchmal eine Pressure, ein Druck, wo ich merke so, ich weiß nicht, ob mein nächster Auftritt das gleiche Potenzial hat, nochmal 1 Million oder 2 Millionen Klicks irgendwie zu machen. Vor allem, weil ich einfach viel, viel weniger Content mache wie du. Wie gehst du damit um, als jemand, der ja wirklich reihenweise krasse Aufrufzahlen hat und so weiter? Und kommst du auch manchmal in so ein Ding, wo du irgendwie denkst, so, boah, krass, ich habe jetzt hier so und so viele Millionen Aufrufe. Boah, ich weiß nicht, wie lange das noch geht. Also kommen einfach so Unsicherheiten manchmal?
Ja, wie gehe ich damit um? Frag meinen Therapeuten am besten.
Ja,
ja
ich kann es dir auch beantworten. Phil dreht komplett durch und dann schafft er wieder einen guten Tag und dann geht's wieder weiter.
Ja, okay.
Also das ist natürlich, also es ist ein krasser Druck, und was quasi ich so ein bisschen habe, ist so ein Post-Waititi-Syndrom, an dem
das.
Ich quasi arbeite. Mein Therapeut hat das wirklich sehr gut ausgedrückt. Er meinte, er hat mir so erzählt, quasi, ist ein bisschen wie, wenn du der Sohn von Arnold Schwarzenegger bist, der jetzt auch Schauspieler werden möchte.
Ja, super, ja.
Punkt.
Ja.
Und der halt einfach weiß, egal was er macht, egal was er ab jetzt macht, und selbst wenn es das Geilste ist, ist es nie sein Vater. Es ist nie fucking Arnie. So, und das habe ich mit Waititi. Egal was ich mache, es ist, Waititi war, das war ja krank, das war ja ein Phänomen, das war nie
voll
so geplant.
Ja.
Das war ein absoluter Hype, wie ein Buch. Wir haben eine gesamte Branche mit begründet, ohne das jemals zu wollen. So. Mhm. Und diese Gefühle, die da mitschwingen, all das, was passiert ist, dass sich um uns rum ein gesamtes Business aufgebaut hat, dass es plötzlich Netzwerke gab mit vielen YouTubern, die konkurriert haben, dass wir da so mittendrin und eine der Schlüsselfiguren waren, bis hin zu Artikeln, wo drin stand, dass mehr Jugendliche Waititi kennen als Angela Merkel. Das ist vorbei. Und jetzt muss ich lernen, mich eben genauso über 300.000 Klicks auf ein Video zu freuen.
Ja, ja.
Was ja immer noch fucking viel ist, aber tatsächlich, was in meinem Kopf immer abläuft, ist, scheiße, nur 300.000. Ey, du Idiot, 300 fucking 1000. Ja, stimmt, ist eigentlich echt cool. Und das muss ich ständig machen, weil so ist mein Gehirn jetzt einfach, so sind meine Neuronen jetzt verschaltet.
Sie sind, also so wie ich das, du denkst halt auch irgendwie, dass die 300.000 Klicks auch nur ansatzweise irgendwas über dich sagen.
Ja, ich glaube, das habe ich schon auch noch drin. Also das, und
gib
das muss man natürlich auch lernen. Das
ja,
ist halt,
gib mir genauso.
Geben ja, wir sind halt auch fucking competitive. Das steckt klar, auch in uns drin, sonst wären wir auch nicht da, wo wir sind.
Und vor allem das Asoziale ist ja in unserem Bereich durch Social Media, durch Ticketverkäufe, es erweckt den Anschein, es erweckt die Illusion, dass unsere Leistung quantifizierbar auf eine Zahl ist. Also quasi der Phil macht einen Auftritt, da sind 500 Karten verkauft und der Maxi macht einen Auftritt, da sind, keine Ahnung, 200, 300 Karten verkauft. Also muss der Phil ja irgendwie besser sein. So, es ignoriert komplett die Individualität, die jeder Künstler auch mitbringt, ja, und auch die innere Reise, die jeder macht. So, man ist irgendwann an einem Punkt, wo man einfach einen Weg nach innen gehen muss, glaube ich, weil du ja sonst bekloppt wirst. Das Ziel ist ja nicht, Phil, dass du ständig Waititi machst, sondern das Ziel ist, dass du das möglichst lange machen darfst, ja, was immer das auch ist. Und das erfordert nun mal, dass man, glaube ich, so geht's mir, dass man oftmals in sich geht und einfach überlegt, okay, was ist man denn jetzt? So, wo soll's denn, finde ich mich noch in dem, was ich da mache? Spiegelt sich das da noch wieder und so, ja? Und keine Ahnung, deswegen, also ich gucke mir dann meine Programme manchmal an, was ich nicht oft kann. Ja, also ich zerreiß mich. Ja, ich lass kein gutes Haar an mir. Aber dann gibt es dann doch Momente, wo ich sage, das war für die Zeit das Beste, was ich machen konnte. Ja, das ging und jetzt guckt man, was man heute bringt, was heute erzählt werden will.
Jerry Seinfeld hat irgendwie in einem Podcast gesagt, das fand ich auch saugeil, wie er Erfolg definiert. Und er meinte, sein Erfolg ist, dass er dieses Business 50 Jahre überlebt hat.
Genau, ja.
Dass er einfach überlebt hat. So, ja. Das ist fucking erfolgreich. Und er meinte, davon gibt es wenige und so definiert er überhaupt auch das Leben. Also er sagt einfach so, Gamification ist für ihn so ein mega Ding, dass er einfach quasi alles zum Spiel macht. Und er sagt einfach so für ihn, Leben bedeutet einfach den Tod immer wieder einen Tag lang zu besiegen. Das finde ich mega gut.
Ja.
Stay positive.
Ja. Also vor allem, was, weißt du, ich bin schon stolz drauf, dass ich seit, jetzt haben wir 21, seit 12 Jahren, jetzt, wenn man Pandemie abrechnet, seit 10 Jahren, dass ich 10 Jahre durchgehend Stand-up mache und ich auch einer der wenigen bin, die fast nur davon leben. Also ich habe keine Side-Gigs. Ich bin nicht Influencer oder so, was mega viel Arbeit ist. So, ne? Und ich mache Stand-up 3000, Fernsehformat auf Comedy Central, aber ich habe jetzt nicht irgendwie, ich sag mal, einen Fernsehmoderatoren-Job oder ich habe einen Podcast mit Alain Frey gut abgehangen. Aber Stand-up ist wirklich mein Main-Game. Das ist mein Ding so, ja. Und dass man davon einfach seine Miete und jetzt auch eine Familie davon ernähren kann, das ist schon geil. So, also und das finde ich schon immer cool. Und das ist auch echt immer die Sache, auf die besinne ich mich dann auch immer.
An der Sache, wir können gleich länger noch drüber reden, aber erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch, du bist Papa geworden.
Ja!
Mega geile Sache. Yay, du hast eine Familie. Und trotzdem jetzt, muss mein Kopf, ich hoffe, dass ich den anderen Gedanken nicht vergessen habe, weil jetzt gerade fällt er mir nicht mehr ein, aber ich wollte eine Sache noch dazu sagen. Und it's gone, aber es kommt wahrscheinlich wieder, wenn es wichtig war.
Taucht wieder auf.
Ja. Wie krass, ja, voll geil, du bist jetzt Papa. Ich kann es mir, also auch das, wir kennen uns einfach schon fucking lange und ich finde das gerade krass, dass in meinem Freundeskreis überall so Babys hochdroppen und ich habe letztens eins im Arm gehabt und es hat was ganz anderes mit mir gemacht als noch 2 Jahre vorher, vielleicht weil ich 30 geworden bin, aber kannst du das irgendwie describen, wie das ist?
Ja, bis 29 Kinder, vergiss es. Nee, auf gar keinen Flecken. Arschlecken, kannst du vergessen. Und irgendwie, genau wie du sagst, irgendwie mit 30, da war dann einfach so dieser Moment, ja, wo man dann irgendwie sagt so, ach ja, jetzt, also jetzt ist mir auch egal.
Warum ist das so? Ist das echt so eine fucking magische Zahl oder wer legt das fest, Alter? Wieso ist es?
Also A,
30?
Ist es nicht bei allen Leuten so. Ich bin ein bisschen älter und bei mir ist es jetzt nicht so von aufgeploppt, aber es ist schon tatsächlich, glaube ich, weil diese Zahl für viele andere Leute so oder für die Gesellschaft so eine Bedeutung hat, dass man ständig angesprochen wird. Ah, jetzt bist du ja 30. Na ja, Junge, schau mal oder so. Sowas kommt, glaube ich, schon, weil ich glaube, das ist schon von außen auf jeden Fall. Und bei Frauen halt oft auch biologisch. Je älter die werden natürlich, das kennt man. Also das ist jetzt kein Gelaber, sondern es ist ja tatsächlich so, dass Frauen dann so auch so eher Gefühle dafür entwickeln. Da muss mal jetzt was passieren oder so.
Aber wir haben doch früher viel, viel schneller Kinder gekriegt, alle. Das ist doch komisch.
Früher,
das macht doch
wir
keinen
sind
Sinn,
auch,
dass das jetzt erst mit 30 kommt und früher kam das mit 16.
Ja, du wolltest mit 16 Kinder haben, weil du mit 17 gestorben bist damals.
Ja, richtig. Ja? Aktuell, ja, das ist die beste wissenschaftliche Erklärung. Das ist vollkommen richtig.
Ja klar, wenn da noch so ein Bär links von dir wohnt in so einer Hülle und denkst du halt, komm, lass jetzt, Alter. Now is the time.
Ne, also deswegen, also ich meine, ich sag mal so, damals mit den Säbelzahntigern, da war nichts mit Selbstfindung oder ich folge meiner Leidenschaft. Nix da. Ja. Nee, ja, wir machen Kinder, damit wir zur Not die essen können. Ja, das war der Plan.
Aber das ist schon wahrscheinlich, denke ich, so ein Magic Moment, den man jetzt auch mit nichts vergleichen kann, wenn man so ein eigenes Kind auf dem Arm hält das erste Mal.
Nee, das ist, dieser Magic Moment, den alle Väter erzählen ja davon, als ich mein Kind im Arm hatte, war alles anders und so. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir stufenweise. Ja, am Anfang wusste ich nicht, was ich damit anfangen soll, ja, weil meine Tochter ist eine Frühgeburt, ja, und kann halt nichts, ne, liegt einfach irgendwie da und schreit rum und so. Aber dann, wenn ein Kind eine Frühgeburt ist, per Kaiserschnitt auf die Welt kommt, dann wird das direkt nach der Geburt wird das dann zu den Kinderärzten gebracht und die checken das dann. Ja? Mhm. Und da habe ich sie dann zum allerersten Mal wirklich gesehen. Und die Kinderärztin sagt mir so, es ist alles gut, sie atmet, was echt ein Thema ist bei Frühgeburten. Weil manchmal brauchen die eine Beatmung. Also wenn eine Frühgeburt eine eigene Lungenreife hat, also sprich die Lunge ist so weit, dass sie von alleine atmen kann, dann hast du schon mal 60%, 70% der Miete. Ja. Mhm. Und dann habe ich sie so gesehen, wie sie da so lag. Und ich dachte mir schon so, sieht schon hässlich aus. Also ist schon schon krass. Ja? Also sieht Blut überströmt. Und es sieht überhaupt nicht so aus wie im Film. Überhaupt nicht. Ja? Und dann kommen sie halt auf die sogenannte Pränatalstation. Ich hoffe, ich spreche das Pränatalstation oder so. Ich hoffe, ich spreche das die Frühgeburtenstation. Intensivstation, wo sie halt in ein Wärmebett kommt, weil die können die eigene Temperatur noch nicht so halten. Und dann haben die gesagt, als ich mit meiner Frau wieder auf der Station war, nach dem Kaiserschnitt, hat dann die Schwester gesagt, kommen Sie mal bitte mit, die Hebamme. Dann bin ich mit auf Station und da habe ich sie dann zum allerersten Mal so gesehen. Wirklich, so, wo ich auch präsent war im Kopf. Ja. Mhm. Und dann hat die Ärztin gesagt, so, wir haben da so ein Problem. Ihre Tochter kann die 37 Grad noch nicht halten. Ja, so ein Kind sollte immer so zwischen 36,5 und 37,3. Ihr wisst, ich bin voll der Nerd. Ich kenne die Zahlen, ich bin total drin, ja. Die Temperatur sollte es haben. Und das Wärmebett war halt wahnsinnig warm eingestellt. Und dann hat sie zu mir gesagt, sie könnten uns helfen. Sie könnten ihr Kind einfach mal so 2 Stunden auf die nackte Brust legen. Dann kriegst du so ein OP-Hemd, wo hier ausgeschnitten ist, und dann legst du dein Kind auf die Brust. Das ist das Beste, was den Kindern hilft, die Temperatur zu stabilisieren.
Wow. Krass.
Und da hat's mich dann erwischt.
Krass.
Mhm. Da hat's mich dann erwischt. Wenn du dann wirklich deine Tochter da so hast, und dann war mein erster Gedanke so, das hättest du auch mit 25 machen können. Oder 26. Mhm. Da hättest du. Und dann war es um mich geschehen. Das war dann so der Moment. Wenn du weißt, so, und dann kommt die Ärztin wieder und sagt, die Temperatur hat sich jetzt stabilisiert. Das mit Frühgeburten, das Beste, was du machen kannst, nach der Geburt, und es kann selber atmen. auf einen der beiden Elternteile. Meistens ist es der Vater, weil die Mutter noch irgendwie, keine Ahnung, zusammengeschraubt wird und so. Dann legst, dass du das Kind auf die Brust legst, ist das Beste fürs Kind.
Das ist ja voll schön. Aber es klingt auch so ein bisschen wie so ein Trick. Also ein Trick.
So ein Hack, ne?
Ja, ist doch so.
Tutorial.
So eine Sache, die du auf gamefaqs.com irgendwo lesen kannst. Ja.
Und Milch aus der Brust ist auch, soll sehr, sehr viel besser sein. Ist auch
Lifehacks.
Einem Kind Liebe zu geben, ist voll der Lifehack. Ja. Lovehack. Aber voll geil. Hast du eigentlich vorher üben können oder so? Also hast du irgendwie nicht einen Neffen oder Nachbarskinder oder so? Ach so, krass, so richtig kaltes
Hund,
Wasser.
Rottweiler, irgendwie sowas.
Nee, egal. Vier Katzen, aber die ignorieren mich.
Ja, das ist das Gegenteil.
Ja, genau.
Die kannst du aber auch auf die Brust nehmen.
Ich muss kurz Tür aufmachen.
Yo.
Ja, da findest du wieder raus. Nee, ich frage, weil ich habe einen Neffen und das ist Wahnsinn. Also du sagst gerade, das hättest du doch mit 25 haben können. Wie meinst du das? Dieses Gefühl oder?
Nein, einfach Kind kriegen. Ich hätte, also jetzt sage ich dir ganz...
Ja, du hast es ja nicht bekommen. Du musst ja nur auf die Brust nehmen.
Nein. Ich sag nur, ich habe mich halt immer dem Kind verwehrt.
Ja, okay.
Aber jetzt weiß ich also, ach, das hätte ich mir 25 auch machen können.
Ja, ich hätte. Warte mal, Bruder, die ganze Arbeit kommt noch.
Ja, klar.
Die nächsten mindestens 18 Jahre.
Klar, absolut. Absolut.
Nee, aber ich glaube, auch so gefühlt, so alle, wie ich die wahrnehme, es ist ja, also man kriegt es ja dann von Freunden auch immer so mit, es ist immer so ein bisschen die Story, ja, ist alles anders, ja, ist stressiger, aber ja, das ist jetzt mein Leben und das ist auch genau richtig so, so im Großen und Ganzen.
Also das ist das Schönste. Das hört man echt eigentlich von allen so. Und ich glaube, diese Gefühle kann man auch gar nicht irgendwie vermitteln so. Das ist auch von meiner Schwester. Das ist einfach so was anderes, wie so ein Alien-Gefühl. Kann man gar nicht, hat man davor nie gehabt. Kann ich sagen, ja, bei einem Hund war es ähnlich. Also ich glaube, wenn man einen Hund oder so hat, ist die Bindung natürlich auch krass. Aber das ist was anderes.
Ich habe auch so die Theorie übers Leben, dass, weil du Alien sagst, dass einfach so ein Alien sich gedacht hat, er setzt eine Simulation auf, die quasi wie so ein Training ist, um einfach ein awesome Mensch zu werden, um bedingungslose Liebe und whatever zu lernen, um dann in der wirklichen Realität bestehen zu können. Und wir leben in dieser Simulation und Baby ist einfach Next Level.
Okay.
Black Mirror Staffel 6 oder so.
Könnt ihr mir folgen?
Nee.
Könnt ihr relaten? Oder
ich hab ein bisschen den Faden verloren.
Du hast zu viel gekifft. Na, also weil ich das Gefühl habe, das Leben wird ja immer gefühlt immer schwerer. Ja?
Wirklich?
Dein Körper schwerer. Dein Körper versagt immer mehr.
Maxi Stettenbauer, was der gemacht
hat. Na, alles geht ja immer mehr kaputt am Endeffekt so. Und quasi der Schwierigkeitsgrad steigt. Also Baby ist ja definitiv schwieriger als Baby sein, zum Beispiel. So. Versteht ihr? Ja. Und das ist jetzt einfach in diesem Game, bist du jetzt einfach next level. Ja, es wird beschissener, aber ja, du bist halt jetzt ready für das nächste Level auf dem Weg zur bedingungslosen Liebe. Du liebst, du musst die jetzt lieben. Du kriegst nichts von ihr. Gar nichts. Aber du liebst sie halt.
Ja, also ich krieg schon was von ihr, das haben wir besprochen. Ich krieg von ihr 300.000 Euro am 18. Geburtstag, das haben wir schon besprochen.
Wie nennt man das? Generationenvertrag?
Genau, ich krieg das alles wieder zurück. Ja, ich krieg das alles wieder zurück. Ja, keine Ahnung. Also das Leben wird nicht schwieriger. Sagen wir es mal so, es ist ja alles irgendwo vergänglich. Es ist ja eine Riesenvergänglichkeit in allem, ja. Also in deinem Körper, in der Karriere, ja. Also deine Freunde ändern sich in der Regel, ja. Also klar, man hat so seine Kerntruppe, die einen schon seit 30 Jahren, aber selbst auch da ist eine Vergänglichkeit irgendwo, ja. Also dein bester Freund kann irgendwie sterben. Ein Auto, was du gerade eben geil fandest, kann langweilig werden. Dein Lieblingsgericht kann dir auf einmal nicht mehr schmecken. So. Also, es ist schon eine deswegen fällt es auch uns so schwer, weil wir uns gerne an so Sachen festhalten wollen, ja, und sagen wollen, das ist jetzt echt und das bleibt jetzt für immer und auf das kann ich mich verlassen, aber auch das vergeht irgendwann, so, und ich glaube, da kann man nichts gegen machen, ich glaube, das ist einfach eine, ja, eine Vergänglichkeit, so, da gibt's nichts, an dem man sich irgendwie festhalten kann, man kann immer nur genau jetzt hier sein, das ist das Einzige, wo ich irgendwie weiß, okay, auf das kann ich mich verlassen, jetzt hier sein. Und deswegen will ich auf die Bühne, weil auf der Bühne bin ich zu 100% da und ich denke nicht immer über jeden Scheiß nach, ja, weil da habe ich keine Zeit, da bin ich einfach voll im Moment und deswegen fehlt es mir auch so.
Das ist schön, dass das sowas jemand sagt aus dem erzkonservativen Niederbayern, dass dieser Spruch gerade Maxi Stettenbauer 2021, super.
Ja, stimmt, weil ja eigentlich ist ja CSU nichts anderes als festhalten. Ja.
Genau, festhalten. Festhalten. Ist da, so wie ich es kenne, und so wie das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, wie es schön bleibt. Mhm. Und deswegen muss ich es verteidigen. Um allen Widerständen so. Und keine Ahnung.
Wo kommt
es
denn bei dir eigentlich her, dieses quasi Stand-up? Heißt ja, du bist Künstler von deiner Mentalität her und du willst Sachen verändern und Luftschlösser bauen und whatever. Wo kommt es denn bei dir her? Weißt du das?
Sachen verändern, also das ist ja die Sache, die mir beim Kabarett so voll auf die Eier geht, dass die wirklich glauben, sie verändern was. Ja, also die dann da sich auf der Bühne beschweren und sagen, wie böse die Amis sind und wie scheiße die Banken sind und dann Backstage die erzählen, dass du doch bitte in Tesla-Aktien investieren sollst, weißt du? Also das ist...
Ich meine das nicht mal politisch, also ich meine eher so im Sinne von, also ich kenne es halt von mir, ich weiß noch, wir wollten diese ersten Sketche und Videos drehen, weil wir wirklich einfach dachten so, das muss jetzt jemand machen, weil das, was wir da gerade sehen, das finden wir nicht geil. Oder wir kennen andere Sachen aus Amerika, die sind viel geiler, die gibt's hier nicht, die wollen
meine
wir jetzt
machen. Meine Rede. Ja. Genau deswegen... ich gebe mir so viel Mühe bei Stand-Up und hänge mich auch so neurotisch rein, weil ich einfach zutiefst davon überzeugt bin, dass Stand-Up hat es verdient, dass man es gut macht. Das hat es verdient, weißt du? Weil es ist eine geile Nummer, Alter. Du bist dein eigener Regisseur, du bist dein eigener Autor und du bist dein eigener Performer. Du hast alle Aspekte, hast du theoretisch im Griff, ja? Und du kannst dich ausleben. So, und in manchen Bereichen bin ich schlechter als in anderen, ja. Aber das ist ja dann auch das Geile, dass du durch Stand-Up so die Möglichkeit hast, dass das so bei dir ist und dass das irgendwo echt, ja, dass da eine andere, ja, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Das ist einfach.
Authentizität.
Keine Ahnung, also man hat, ja, genau.
Wie ist es gerade, du hast gerade so eine Spitze gegen Kabarett rausgehauen. Würdest du nicht sagen, Kabarett würde, oder Kabarettisten würden sagen, dass Stand-Upper oder so weniger Aussage haben und die Bühne nutzen sollten? Ist jetzt nicht meine Meinung, aber ich denke so, weil wenn ich mir das letzte zum Beispiel von dir anschaue, was ist dein aktuelles Programm? Max-Peter, was davor? Wie war das?
Das letzte, was released wurde, lieber Maxi als normal.
Genau.
Und das aktuelle würde Next Level heißen, wenn ich spielen dürfte.
Genau, und das ist in den Startlöchern. Genau. Aber das zum Beispiel, das, was ja Phil zum Beispiel auch oft macht und seine Plattform und sein Comedy auch nutzt, ist bei dir auch zum Beispiel, es ist halt zum Beispiel, es ist, sagen wir mal, 80% lustig und 20% nochmal so eine Message, wie zum Beispiel das mit dem, wir wollen uns doch eigentlich alle selber belügen. Das war übrigens super lustig, ist mit dieser Kastanie und dem Raben, Alter. wo so immer so ein Stück Wahrheit drin ist und lustigerweise ist genau da, kurz danach hast du wieder eine Message drin, also nochmal zum Verständnis für die Leute, sonst denke ich, was labert der eigentlich? Du sagst, eine Kastanie fällt runter auf, also eine Rabe lässt eine Kastanie runterfallen auf einer Kreuzung, damit Autos wahrscheinlich drüber fahren, die knacken. Fahrradfahrerin fährt vorbei, fällt auf den Kopf, sie fällt um, dann kommt jemand von der Deutschen Bahn oder ein Schaffner und sagt, was ist passiert? Du hast es beobachtet und wenn du jetzt die Wahrheit sagst, ist es die sagen, ist der Typ bekloppt und lügst genau. deswegen. Und das verbindest du praktisch mit, wir wollen nur das hören, was wir sowieso schon glauben. Das geht so ein bisschen auf Filterbubble und sowas wahrscheinlich so hin. Aber du versuchst, also du hättest ja da stehen lassen können, verpackst es aber nochmal mit einer Message. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ein Kabarettist würde sagen wahrscheinlich, aber wieso geht's nicht noch weiter? Geh doch da nochmal weiter rein. Deswegen diese Spitze, die du da so ein bisschen setzt gegen Kabarett, ist das nicht ein bisschen too much so? Würdest du nicht sagen, beides hat seine Berechtigung?
Meine Haltung ist, mir ist es vollkommen egal, wie du es nennst. Ja? Ich will Künstler, die authentisch handeln aus ihrer Kreativität heraus. Und wenn du sagst, ey, warum, du könntest da noch weiter reingehen in so ein gewisses Thema, bestimmt, aber in dem Moment hatte ich den Impuls einfach nicht. Mhm. So aus meiner Sicht war es an dem Punkt einfach gesagt. Mhm. So, da kann man einfach sagen, so, naja, dann ist der Maxi halt ein bisschen beschränkt, ja, aber so, womit ich wirklich immer ein Problem habe, ist, wenn es so ein bisschen dogmatisch ist, mhm. so. Und das Ding ist, ich bin ja auch gefährdet, dass ich kompletter Stand-Up-Dogmatiker bin, so, aber ich möchte das so verstanden wissen, so, Stand-Up ist immer das, was du draus machen willst, ja, also es gibt nicht die eine richtige hundertprozentige Form, ja. Und beim Kabarett, und das habe ich aus eigener Erfahrung gemacht, wurde ich so oft belehrt von alteingesessenen Kabarettisten, mhm. die wissen, die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und erklären wollten, wie das geht. Kann man machen. Ich bin ja auch eine Laberbacke. Aber wie oft ich das schon erlebt habe, dass sie auf der Bühne genau die Dinge kritisieren, die sie im Privaten machen. Ja, mhm. mit einem fetten 7er BMW zwei Häuser weiter weg von der Location parken, damit das bürgerliche Publikum nicht sieht, dass es einem gut geht. Mhm. Ja, sowas zum Beispiel. Mhm. Ne? Und da werde ich dann so ein bisschen. Und das Kabarett hat sich ja schon so ein bisschen, wir sind die Guten und wir wissen es immer besser und so. Nicht alle und man kann da auch nicht alle über einen Kamm scheren. Aber das ist eine Sache, da komme ich auch nicht nur mit einer Spitze, sondern auch gern mit einer Axt.
Hacke!
Ja, ja, und es ist ja auch wirklich eine komische Kategorisierung, die es ja so, glaube ich, auch gefühlt nur in Deutschland gibt. Und für mich ist es ja eigentlich schon was, also irgendwie das eigentlich dasselbe, also man redet ja über dieselben Themen, nur beim Kabarett lassen sie halt die Witze weg. Das so.
Ja, also.
Ja, das ist jetzt auch.
Das ist auch nicht.
Das ist jetzt auch.
Ich finde es mir auch so spitze
gesetzt hier.
Beim Kabarett so. Was, hier ist noch eine Sache, die mich stört und vielleicht macht es das nachvollziehbarer. Ist so, dass die Kabarettisten und auch Journalisten oft auf Comedy gucken und so, ja, da geht's ja nur um Humor, da geht's ja nur ums Lachen, das ist ja nur lustig und albern und hirnloser Quatsch. Wenn man sich aber das Kabarett auch mal anguckt, wer sind denn da oft die erfolgreichsten? Ja. Das sind in der Regel die lustigsten. Ja, das sind in der Regel die, Hagen Räther ist eine sensationelle Ausnahme. Ja, also ich bin Räther-Fan, finde ich super.
Achso, ich dachte, du sagst das Gegenteil jetzt, der ist super lustig, nein, aber ist scheiße oder so.
Nein, null, okay, gar nicht. Ich kann mir den jetzt nicht jeden Tag angucken, aber immer wenn ich ihn mir angucke, denke ich mir, cool. Aber Pispers, Puffpuff, Zingsheim, so, das sind die Christoph Sieber, ja, die halt wirklich, die auch ernsthaft eine Message haben, aber vor allem knallharte Punchlines knüppeln, mhm. ja, und in dem Sinne einfach politische Stand-Up-Comedians sind, so, und das finde ich dann oft immer so verlogen, dass bei den Comedians gesagt wird, ja, bei euch geht's doch nur über den Humor. Und ich denke mir dann so, ja, aber euch, wenn ihr nicht lustig wärt, wird auch keiner kommen. Ja, also keiner würde, die Leute gehen ins Kabarett, weil sie das witzig aufgearbeitet bekommen wollen und weil sie da mit einer Perspektive konfrontiert werden wollen. Aber wenn das 90 Minuten nur bierernst ist, glaube ich, wird schwierig.
Ja, und umgekehrt ja genauso, also nur weil es auf den ersten Blick vor allem lustig ist, was ein Comedian macht, bedeutet es ja nicht, dass da wahnsinnig viel an politischer Haltung, an Werten und whatever drinstecken kann.
Auch das und vor allem, ich achte da, ich gucke wirklich nur drauf, berührt es mich? Und wenn ja, dann ist es mir fast egal, was da für ein Label drauf ist. So, aber ich verstehe natürlich, dass da die Zuschauer und auch die Veranstalter da auch eine andere Meinung haben. Ja, das ist für mich auch total legitim.
Ja, Humor ist praktisch, ich hab bei Stand-Up, wenn ich das kurz sagen darf, ist es praktisch, ich habe mir so eine Analogie eingefallen, die muss ich kurz rauslassen.
Hau
ist
raus.
Wie bei einem Gericht.
Du Kabarettist?
Ja, Mann, jetzt pass auf, wie ein Gericht. Und der Humor ist praktisch der Geschmacksträger, wie das Fett. So. Um die Message zu transportieren.
Oh. Ja,
ich schwenke also, mein Bein innerlich.
Das ist ganz geil, ja.
Ich sehe dich schon vorm Kamin sitzen mit so einem Bärenfell.
Ja. Das habe ich auf dem Rücken. Da brauche ich keinen Bärenfell.
Ja,
und danach also gehst du ins Kabarett, Pesch.
Ich find diese Story über Comedy-Kabarett, da kann man echt ewig diskutieren. Ich finde es ab einem gewissen Punkt wird es dann einfach ein bisschen knöchern, so, ja. Mhm. Aber für mich, Alter, ich.
Dann lass uns über deine Podcasts reden. Du hast zwei Podcasts. Nee, aber okay. Das habe ich am Anfang in der Einleitung gar nicht gesagt, weil ich so viele Preise aufsagen musste. Aber du hast einen mit deiner Frau, Stettentime, und einen mit Alain Frey, gut abgehangen. Ne? Wie ist es eigentlich, sag mal, wo hast du die Zeit? Jetzt gerade schon? Ist es so ein Corona-Ding? Ich glaube, den mit deiner Frau hast du schon länger. Das war noch vor Corona.
Stettentime, den habe ich 2012 angefangen. Da habe ich den Podcast angefangen und den habe ich erst allein gemacht, ja. was irgendwie traurig ist. Aber ich fand den Monday Morning Podcast von Bill Burr so cool und da dachte ich mir so, ach, geil. Der labert auch nur alleine, stimmt. Ich mache das jetzt auch, stimmt. Punkt.
Das fand ich aber am Anfang ehrlich gesagt voll komisch bei ihm, da so reinzuhören.
Ja.
Aber irgendwie... Man hat immer das Gefühl, er spricht halt zu jemandem.
Ja,
manchmal lacht, glaube ich, auch im Hintergrund immer jemand so, dann weißt du, ganz alleine ist er auch nicht.
Ja, okay. Und dann habe ich mir irgendwie überlegt, okay, Podcast. War ich halt an einem Punkt, wo ich dachte so, okay, also Stettentime ist, also entweder ich höre jetzt auf damit oder ich finde jetzt nochmal für mich so ein Dreher, wo ich sage, das finde ich noch cool. Und dann habe ich überlegt und habe dann halt mal meine Frau Eva gefragt, ob sie mal eine Testfolge aufnehmen will. Einfach so zum Spaß für uns. Und das hat einfach mega Bock gemacht. Ja, und dann haben wir halt einfach 50 Folgen oder fast über 100 Folgen zusammen gemacht. Und das hat dann auch echt gut funktioniert.
Ich habe, mir ist auch meine Frage von vorher wieder eingefallen. Aber dieses ganze Gespräch gibt es für mich auch so ein bisschen wieder, weil ich habe schon immer das Gefühl, dass du da sehr integer bist, was so deine künstlerischen Entscheidungen angeht. Im Sinne von, ich mache die Sachen, die ich wirklich machen will. Ich mache die Sachen, auf die ich wirklich Bock habe. Und da frage ich mich, wie du das so, also das ist ja wirklich ein krasser Fokus einfach, wie du das so hinkriegst. Weil ich kenne ja diese Versuchungen, die überall so auf dem Weg liegen und plötzlich. Und ich bin schon zum Beispiel schon ein Typ, ich habe schon auch das Gefühl, irgendwas zieht mich magisch immer wieder zum Film, zum Schauspiel und zur Comedy. Aber was ich auf dem Weg alles noch gemacht habe, bis hin zu irgendwelchen Businesses, die ich gemacht habe, bis hin zu irgendwelchen Management-Meetings, in denen ich war und mir dachte, Alter, was mache ich denn gerade hier? Mhm. Aber irgendwie hat mich mein Leben jetzt dahin gespült. Aber irgendwie merke ich, das bin gar nicht ich. Und bei dir finde ich das faszinierend, dass quasi schon seit Kick-Management bis heute ist irgendwie so, du weißt irgendwie so sehr krass, was du irgendwie willst, gefühlt. Ja.
Also ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich als du gerade erzählt hast von den ganzen Versuchungen und so weiter, Alter, ich kenn's genauso. Also ich habe auch Sachen gemacht. Ich habe auch mal eine Clipshow auf RTL 2 moderiert. Habe ich auch mal gemacht. Ja. Mhm. Ich glaube, ich sag mir immer, es gibt... ich glaube, man hat seine Baseline und man darf die beanspruchen. Man darf die nach rechts beanspruchen und man darf die auch nach links beanspruchen. Man darf die ein bisschen dehnen, man darf ein bisschen gucken, man darf ein bisschen testen so. Aber ich glaube nicht, dass man sie komplett ignorieren kann. Das glaube ich nicht, ja, weil dann bist du auch schlecht. Du bist ja dann auch nicht gut, wenn du nicht in deiner Mitte bist, ja. Mhm. Also guck mal, es macht für mich überhaupt gar keinen Sinn zu verstecken, dass es bei mir nur Stand-up gibt. Ja, also es macht da überhaupt gar keinen Sinn. Ja, natürlich fände ich das irgendwie geiler oder nee, nicht geiler, aber wenn du einfach so eine Figur bist und du damit einen super Wiedererkennungswert hast und Leute, ach, das ist doch der, der immer, keine Ahnung, der immer so einen Hut auf hat. Ah, genau, der weiß ich ja. So, und dann bist du besser vermarktbar und dann wissen alle, was du bist. Aber ich würde mich hassen. Ich würde mich einfach ablehnen und hassen, wenn ich das so machen würde. Ja? Und ich glaube, man kann aus dieser Baseline nicht wirklich raus. Ja. Und egal, guck mal, du hast gerade erzählt von diesem Management-Meeting. Ja. Mhm. Und trotzdem sitzt du da drin und denkst so, Alter, was mache ich denn eigentlich? Das ist deine Baseline. Das ist deine Baseline, die sich meldet und sagt, Phil, ich weiß, du denkst, du hast gute Gründe, warum du hier sitzt. Aber eigentlich wissen wir ja, was hier Phase ist, oder? Ja, geil, und manchmal ist es so. Manchmal ist es so. Ne?
Super schön, schönes Bild. Also finde ich total geil.
Den auch Phil so dieser Gedanke, dass sie einen immer wieder so zurückzieht, wie so ein Gummiband.
Ja, ja. Ja,
und wenn du aber richtig dumm bist und viel zu sehr ziehst, dann kann die auch reißen. So quasi. Das,
genau,
ist, das sind sehr traurige Geschichten, das ist dann das Burnout oder whatever.
Ja, ja. Weißt
aber
du, hier geht es ja nicht
darum, immer dahin gezogen wieder.
Ja, ja, weil ja, das ist deine innere Gesundheit. Es ist deine innere Gesundheit, die dich schützen will. Ja. Mhm.
Aber das,
die gucken.
Es klingt
bitte
ja so ein bisschen so, Max, als ob du deine innere Mitte schon. Ich meine, um die Mitte zu finden, muss man doch aber auch viel links und rechts ziehen und gehen und hoch und runter, oder nicht? Also hast du schon so viel rumprobiert, dass du es weißt, oder ist schon so klar bei dir? Weil du vorher noch gesagt hast, ja, du hast eben nicht so viel andere, du hast gesagt, Film macht zum Beispiel Social Media, dies, das und so, und ja, du, für dich ist es nur Stand-up, du weißt es und so, aber das weißt du doch erst, wenn du viele andere Sachen probiert hast, oder?
Naja, also ich habe schon viel, ja, Das Ding ist, dass, also die Mitte, die gibt's in dem Sinne nicht. Ja, also, weil man verändert sich selber auch und aber trotzdem glaube ich, dass es irgendwas gibt jenseits von den Gedanken, die du bewusst in deinem Kopf hast, ja, das irgendwie tiefer drin ist, das dich irgendwie leitet, ja. Mhm. Aber ich habe viele Fragen. Ich bin, deine Beobachtung ist schon richtig, ja. Also ich habe auch Zweifel und ich weiß auch selber nicht, wo es hingehen soll und so. Aber wenn ich so zurückblicke auf meine Laufbahn, Anführungsstriche, die wirklich prägenden Momente, die mich wirklich irgendwo vorwärts gebracht haben oder die mich irgendwie geprägt haben, das sind immer Sachen, wo ich eigentlich keine Kontrolle hatte. Ja, wo ich eigentlich nicht mitzureden hatte. Da war ich dann einfach, da war ich Beifahrer und das Leben hat einfach gesagt, so ist es jetzt. Ich hatte null Einfluss drauf, dass Stefan Raab mich irgendwie 14 Mal zu TV Total geholt hat. Null, weißt du? Null. Obwohl ich den ersten Auftritt auch komplett versemmelt habe. Ja, trotzdem hat er mich geholt. Und dann war Stefan weg. Und dann war es bei mir auch wieder so, wo dann irgendwie auch nicht so lief. Und ich so, boah, Alter, was ist los und so. Ich habe keine Ahnung, wie ich weitermachen soll. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich bin irgendwo am Ende. Und dann kommt aus dem Nix eine E-Mail von Mario Barth, der sagt so, ey, ich habe dich gesehen. Ich finde dich lustig. Ich lade dich mal in meine Sendung ein. So. Und dann saß ich mit ihm irgendwann mal da und habe so mit ihm gequatscht. Ich habe eigentlich die meiste Zeit nur zugehört. Und dann kam auf einmal diese Idee, weil ich habe Louis C.K. gesehen, wie der sein Programm selber vermarktet. Und dann kam einfach so diese Idee und habe gesagt, so, du Digga, ich will mein Programm aufzeichnen. Hast du Bock mitzuhelfen? Und Mario hat gesagt, ja klar. Und dann haben wir Maxipedia aufgezeichnet. Ja, aber da war nie, Alter, da waren so viele Sachen, die, wo ich da nicht wirklich konkret mit einem Plan reingegangen bin, obwohl ich ein komplett perfektionistischer, kranker Typ bin, ja. Mhm. Aber da war immer so dieses Wissen im Hintergrund, nee, da ist noch, da ist eine Baseline, ich weiß nicht genau, wo die ist, ich weiß nicht genau, wie die aussieht, aber sie wird sich melden, wenn ich es wissen muss.
Mhm.
Ja, so ist es irgendwie klarer ausgedrückt, so?
Also ich kann dir folgen, Pesch, du siehst ein bisschen lost aus.
Nee, ich frage mich die ganze Zeit, oder ich weiß
nicht, deine Baseline, glaube ich.
Ja, hey, schimmer deine Baseline. Ich glaube, glaubst du an Schicksal? Ich glaube nicht, aber irgendwie sowas in der Art. Also das könnte jetzt auch alles Zufall sein. Also du verpackst es jetzt ein bisschen so, glaube ich, aber glaubst du an sowas?
Naja, also reden wir hier vom Fatalismus. Also dass die Dinge passieren einfach und wir haben null Einfluss drauf. Das glaube ich nicht, aber ich glaube, es gibt irgendwo eine höhere Logik, weil du hast dir deine Lieblingsfarbe nicht ausgesucht. Du hast dir dein Lieblingsessen nie bewusst ausgesucht. Du kommst in diese Welt und Dieter Lange, das ist so ein, der hat bei Gedankentanken ganz große Talks, er spricht von so einer Geworfenheit auf die, wie man halt ist. Ja, wie man im Kern halt ist. Und das strahlt einfach aus, ja, in dein Handeln. Und es gibt einmal diese Geschichte, die wir uns hier oben erzählen. Ja, ich bin scheiße und ich bin nicht massentauglich und mein ganzer Humor ist kacke und das passt alles nicht. Und dann gibt's aber die eine Sache, die man wirklich ist, ja, diese Baseline. Und die zieht sich durch. Ne? Und das kann man immer rückblickend, kann man das immer ganz gut sehen, wo es da hingeht. Und meine Baseline ist immer, sobald ich das Gefühl habe, ich muss mich verstellen, Alter, dann laufe ich weg. So, das heißt, ich muss immer irgendwo bei mir bleiben. So. Und ich habe keine Wahl. Ja, ich habe keine Wahl, dass das anders ist. Ja, mhm. Ich kann nicht hergehen und sagen, na, ich mache das jetzt ganz anders, weil wenn da nicht eine tiefere Erkenntnis dahinter ist, dann ist es immer aufgesetzt. Dann ist es nicht echt, ja. Aber du kannst nur Kontakt mit dem Publikum haben und mit anderen Menschen, wenn du wirklich echt bist, ja. Und deswegen, man ist, wie man ist, ja. Und ich glaube, diese ganze Geschichte von Self-Improvement und man entwickelt sich und so, ich glaube, das ist nur die halbe Miete. Ich glaube nicht, dass es Schicksal gibt. Ich glaube aber, wenn da vier Tore sind, ja, und vom Tor A, B, C und D und von deiner Geworfenheit her tendierst du einfach immer zu Tor C, egal was passiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du in 9 von 10 Fällen Tor C nehmen wirst, ja.
Quanten.
Also ich liebe diese Baseline-Analogie, die wird mir, glaube ich, auch immer im Gedächtnis bleiben. Und um da noch mal kurz zu bleiben und die Frage von Pesch auch zu versuchen mit zu beantworten, ich könnte mir vorstellen, für mich ist es so eine Getan-Seite die ganze Zeit, die halt quasi ausschwingen kann in beide Richtungen. Ich glaube, es gibt halt Leute, die spielen halt sehr vorsichtig und sind immer recht nah am Ton und dann gibt es halt die, die so spielen.
Ja.
Und am Ende, aber das glaube ich auch. Ja,
ja, und also vor allem, es gibt die Gitarristen, die dann auch was riskieren.
Mhm.
Seine Baseline zu halten, wir nennen es jetzt einfach mal Baseline, zu seiner Baseline zu stehen und da zu bleiben, das ist ein Risiko. Es ist ein Risiko. Leute werden das nicht gut finden. Leute werden das komisch finden, werden es abtören. Wenn du dich aber immer verbiegst und immer guckst, dass du auf maximalen Komfort und so und das alles machst und so, das macht jeder im Leben. Das ist ja völlig normal und bis zu einem gewissen Grad ist das auch völlig in Ordnung. Aber bei so essentiellen Sachen, ne, muss man, glaube ich, schon irgendwo gucken, dass man da sich in den Spiegel gucken kann. Ja, weil ich hatte in der Vergangenheit Möglichkeiten, wo ich echt dachte, so, boah, ey, wenn ich das jetzt mache, ne, das wäre, boah, da müsste ich mir jetzt erstmal kohletechnisch nicht mehr so viele Gedanken machen, so.
Mhm.
Aber
die Baseline. die Baseline hat dich.
Krass. Ja, ja.
Weißt du, was ich mir die ganze Zeit denke, du sagst ja, dass man da dass die Baseline oder was auch immer einen dazu tendieren lässt, auf dieser Welle zu bleiben. Auf der anderen Seite denke ich, auch gerade bei ganz vielen Künstlern ist es doch aber auch so, dass sie eben ganz weit davon weg wollen. Ich glaube, das hat jetzt mit Künstlern vielleicht nicht unbedingt was zu tun, aber dass man eben ganz oft nicht diese eine Tür angeht von diesen Vieren, wenn wir mal dabei bleiben, sondern am liebsten was ganz anderes wäre. Also, weißt du, was ich meine? Ich glaube, das gibt es auch ganz oft. Die Frage ist, ist das, es klingt aber so ein bisschen wie nach etwas von innen, also bei Schicksal. Du hast es gerade, glaube ich, eher von innen heraus beschrieben.
Ja, genau.
Genau, und
ja,
dieses Schicksal, was die meisten ja denken, ist dann von außen, aber du hast es nach innen gezogen. Das finde ich mega interessant. So.
Ja. Und auch um das wieder in die Baseline-Theorie zu bringen, Pesch, vielleicht ist es ja bei denen, also du sprichst ja zu Künstlern, die so völlig freaky sind auf der Bühne oder so. Vielleicht ist das ja auch ganz tief drin, eine ganz tief sitzende Baseline, was sie ganz tief drin auch haben.
Anders zu sein.
Eine Seite von sich, die sie halt auf der Bühne ausleben können, die aber total sie sind. Weißt du, wie ich meine?
Alter, jetzt wird's richtig Meta, Alter. Das ist krass.
Also zum Beispiel Apache ist ja auch so eher eine Kunstfigur zum Beispiel, aber bei dem glaube ich auch, dass da super viel Baseline mitschwingt bei Apache 207. Oder wenn ihr euch jetzt einfach so verrücktere Künstler halt vorstellt.
Ja, also wie das dann auf der Bühne letztendlich aussieht, ob der verkleidet ist oder eine Figur hat oder nicht, das ist dann nicht so, das ist für mich nicht so entscheidend. Für mich ist dann so, wenn das einfach aus deiner Geworfenheit rauskommt, ja, wenn das, egal was da ist, das kann alles sein, aber wenn das mit dir auf einer Linie ist und wenn du mit dem, was du machst, auf einer Linie bist, ich merke das dann. Ja, ich merke einfach, ich habe bessere Resonanz, ja, meine Sachen, die ich mache, werden geteilt und das ist das einzige Geheimnis, oder wenn du es Geheimnis nennen willst, was man da hat, so, deswegen habe ich eine Stand-Up-Karriere, würde ich sagen. Deswegen kennen mich Leute, obwohl ich jetzt wirklich kein großer Big-Name-Comedy-Name bin. Also wenn du auf der Straße fragst, kennen Sie Maxi Stettenbauer, werden 11 von 10 Leuten sagen, ja, habe ich jetzt noch nicht gehört. So, ne? Aber
ich glaube, aber du bist auch so ein Typ, der hat seinen Karrierehöhepunkt, wenn er graue Haare bekommen hat.
Ja, guck mal, ich habe gar keine Haare mehr, wenn das so weitergeht, ne?
Ja, aber, so George Carlin-mäßig, so ein Pferdeschwanz nach hinten zusammen.
Oh je.
Nee, aber, du passt aber in die Kategorie. Also ich glaube, aber, das meine ich auch ernst. Das ist wirklich,
oh, okay.
Da kommt noch was, glaube ich.
Und, aber was ich damit sagen will, ist, es ist deine Baseline, die dich tragen wird. Es ist die, das ist es, ja? Ob aus dieser Baseline heraus ein geiler Managementvertrag kommt, die dich in den Charts platziert oder was auch immer, das ist alles egal. Das kommt alles erst danach, ja. Aber ich habe ja das große Glück gehabt, ich durfte Robin Williams kennenlernen. Ich habe den ja kennengelernt. Ich habe ja mit dem Wort gewechselt auf dem Comedy Day in San Francisco 2009 und 2010. Und der Mann hat so viel erreicht, wovon wir alle drei nur träumen können. Wie gigantisch, was für ein Gigant. Der Typ war der Genie in Disneys Aladdin, Alter. Ich habe Mrs. Doubtfire geguckt, ja. Und dieser Typ ist da und ist mega entspannt und redet mit dir ganz normal. Und dieser Mensch bringt sich um. Das musst du, darum geht's hier, Alter. Leute in diesem Geschäft, in dieser Branche, Willi Herren, die bringen sich um. Ich sage nicht, dass Willi Herren sich umgebracht hat, das weiß ich nicht. Aber Menschen, wenn man einfach nicht bei sich ist und sich nur von der Unsicherheit steuern lässt und immer nur guckt so, oh, aber ich muss jetzt gucken, dass ich da noch abliefer und da was mache und so. Alles geil, alles mega, super, kann ich nur befürworten. Aber wenn du das nicht mit dir auf eine Linie kriegst, du gehst kaputt, Alter. Du gehst einfach kaputt und das darf nicht passieren. Weil noch so viele Sachen von dir kommen. Alter, wie viele lustige Filme hätten wir noch von Robin Williams bekommen? Wie viele Stand-Up-Programme hätten wir noch von ihm bekommen? Und das ist alles jetzt nicht mehr da. Und deswegen diese ganze Vorstellung von, ich kenne das auch und ich denke mir so, oh fuck, ich hätte auch gern das und das und so. Von diesen Gedanken kommt man nicht weg, aber da liegt nicht die Zufriedenheit und auch das Glück, so. Alter, ich predige hier wie ein Wahnsinniger, das war furchtbar.
Ja, Dicker, aber es war eine tolle, also es ist eine tolle Predigt gewesen. Es hat mich echt berührt und ich kann zu so vielen davon einfach relaten, von den Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren in meinem Leben gesammelt habe, und glaube, dass da ganz viel Wahrheit drin liegt in dem, was du da sagst und die Baseline fetzt, und es ist ein toller Ansatz und ja,
ich finde nicht alles geil.
Und es war klar, dass wir uns in diesem Podcast, wir drei, dass es am Ende sehr philosophisch wird. Das war von vornherein, von der Baseline so festgelegt, Leute.
Ja, aber genau, weißt du, zum Beispiel, ich habe auch immer mit meinem Agenten vor, als wir noch bei diesem Management waren, bei Kick, wir beide, ja, da hatte ich dann auch eine Diskussion, weil ich auch ein Interview hatte. Und ich bin einfach so ein veranlagter Typ, wenn man mich einlädt, ich habe solche Themen, ja. Das kommt aus mir raus. Es geht immer um diese Sachen. Immer, ständig, die ganze Zeit. Und mein Agent hat damals zu mir gesagt, Maxi, ey, das kommt echt nicht gut. Das ist zu ernst. Das muss ein bisschen witziger sein. Das muss ein bisschen punchiger sein. Weißt du? Keiner interessiert sich wirklich so. Das muss schneller gehen. Und was ist passiert? Du verstellst dich. Du entfernst dich von dir und ich gucke mir diese Sachen an und du bist einfach scheiße, weil du nicht bei dir bist. Und das ist es, was dann verloren geht. So, und deswegen weniger funktionieren, mehr sein.
Wir haben ja jetzt schon drei Clips aus Monologen gerade von Maxi, die wir rausklippen können, einfach ins Internet stellen. Das ist schon geil. Jetzt hätte ich aber noch eine Frage zu dem Ganzen. Was denkst du, jetzt für die Zuhörer, weil es ist jetzt, das ist jetzt mal auch wieder so wirklich was mit Substanz. Was denkst du denn, vielleicht ganz kurz, wie man so am schnellsten dahin kommt? Klingt jetzt wie eine blöde Frage, aber ist es wirklich nur dieses klassische Pinterest-Spruch, sei du selbst? Also wie kommt man aber dahin? Also wie checkt man seine Baseline so richtig? Und muss man auf sich hören oder auf die Leute um einen rum, die sagen, das ist nicht dein Ding? Oder wie kommst du dahin? Oder was hast du da für Baseline-Tipps?
Guck mal, was dein Kopf macht, wenn du ihn nicht zwingst, irgendwas zu machen.
Wenn du ihn nicht
guck mal, wo deine Gedanken hingehen, wenn du nicht versuchst, in irgendeine Richtung zu denken. Versuch dich mal wirklich hinzusetzen, ja, und versuch auf nichts Einfluss zu nehmen. Nimm das genau so an, wie dieser Moment jetzt ist. Und guck einfach, wo es hingeht. Und dann kann es sein, dass du erst eine halbe Stunde völlig unruhig bist und ich muss aber was machen. Aber wichtig ist, dass du immer wieder sagst so, nee, ich warte jetzt. Ich warte, bis Ruhe einkehrt. Ich warte, ich lass den Kopf auslaufen.
Das ist, du redest gerade von Meditation, oder?
So ähnlich, ja. Aber das Ding ist, Meditation ist wieder ein Tun. Meditation ist wieder ein Machen, ist wieder, ich muss was richtig machen. Ja, ich muss was erfüllen, ich muss eine Aufgabe machen. Ja, wir wollen ja dahin, wo wir nichts machen müssen, wo wir sagen können, na, es ist jetzt genau richtig, so wie es ist, mit allen Fehlern und jedem Scheiß, ja. Und da ist dann eine Ruhe, da ist eine Stille. Das ist total esoterisch und weird, aber ich schwöre euch, das ist wirklich da. Und hinter dem ganzen Lärm und dem ganzen Müssen und Wollen und Tun, da ist eine Ruhe. Und ab und zu diese Ruhe einfach suchen, ja? Und dann ist man auch klarer, ja? Wenn man nicht die ganze Zeit in seinem, was müsste man tun, was sollte man tun, wie möchte ich gesehen werden, was wäre jetzt richtig, was denken meine Eltern, oh, wenn ich das mache. Wenn man sich nicht in diesen ganzen Horrorszenarien, die der Kopf einen vorspinnt, dann nicht verfängt, sondern einfach das zur Ruhe kommen lässt. So. Und dann geht es mir immer besser, immer, egal wie schlimm es gerade ist. Und dann kommen Ideen oder es kommen dir zu Probleme, die du hast, wo du einfach sagst so, boah, ich habe jetzt 2 Stunden lang darüber nachgedacht, ich komme nicht zu einer Antwort, ich lege das jetzt bewusst weg. Ich werde jetzt nicht mehr mit meinem Ego drüber nachdenken, ja, sondern ich warte, bis meine Baseline mit was kommt, was sich richtig anfühlt, was passt. Und auf diese Intuition hören wir nicht mehr. Wir kriegen beigebracht, dass wir darauf nicht hören sollen. Ja, wir gucken immer, oh, wo da ist jemand, der einen Tipp hat, ich frag mal den oder ich frag mal den oder ich google schnell mal was. Aber dass man wirklich mit einer Frage, die man hat, einfach mal eine Stunde sitzen bleibt und sich einfach wirklich reflektiert und die Gedanken schweifen lässt und wirklich mit einer Antwort kommt, mit der man selber im Reinen ist.
Ja, das Problem sind natürlich diese ganzen Faktoren. Also ich kann mir schon vorstellen, warum das so schwierig ist, weil so viele Faktoren dann durch den Kopf schwirren. Was denken die anderen? Was ist da mit Erfolgsaussichten? Wie viel Geld mache ich damit? Wer wird angepisst davon sein? Solche Sachen, ne? Und du sagst, lass das weg halt, ne? Ich finde das mega schön. Ich glaube, dass viele da auch dann irgendwie vielleicht noch irgendwas brauchen an der Hand, dass sie da wirklich nicht. Also genau.
Nicht ignorieren. Mhm. Ich meinte damit nicht, dass du das ignorieren sollst, aber schon die Tatsache wahrzunehmen, einfach wahrzunehmen, oh, guck mal, ich kann eine Entscheidung nicht so fällen, wie ich möchte, weil ich Angst habe, dass Leute. Weil es Leute gibt, die da angepisst. Wer könnte davon angepisst sein? Wie viel Geld mache ich damit? Das ist doch schon eine mega wichtige Information. So, ach, guck mal, ich habe Angst. Ich habe Sorge. Mhm. Ja? Und sich damit auseinandersetzen. Okay, ist die Sorge begründet? Bis zu einem gewissen Grad. So. Und dass man dann weiter einfach reflektiert und sich mit dem auseinandersetzt, was da in einem los ist. Nicht ignorieren.
Kam das bei dir alles so aus dir selber oder hast du auch eine Therapie gemacht?
Ich habe eine Therapie gemacht, klar.
Ich bin seit zwei Jahren in Therapie und das kann ich auf jeden Fall, also ich kann wirklich mit allem relaten, was du sagst. Ich kann auch mit Peschs so ganz kommt es noch nicht bei mir an, relaten, weil ich auch diese Seite sehr gut von mir kenne. Oder was heißt so ganz kommt es noch nicht bei mir an, aber quasi, es klingt immer alles sehr paradox und man kann das schnell in den Hals kriegen. So, man muss Gedanken zum Beispiel wegstecken oder so. Und es ist wirklich sehr komplex. Aber was ich auf jeden Fall allen empfehlen kann, die einfach mit solchen Sachen auch strugglen oder das Gefühl haben, sie haben ihre Baseline nicht gefunden und sind damit sehr unglücklich, ist auf jeden Fall eine Therapie zu machen, weil das hilft schon und es ist ein fucking komplexes Thema. Also
total.
Es ist auch so, manchmal bei Eckhart Tolle und so weiter, denke ich mir auch so, klar, lebe im Jetzt, klar,
ja,
super
ja, bla,
easy
bla,
gesagt,
bla. Ja, ja.
Aber das zu leben ist ein Lifetime of fucking Work, weil unsere Biologie und unser ganzes System macht es nicht automatisch und da steckt viel Arbeit drin und sehr viel da kann man sich aber bei so einem Thema, und das ist doch das fucking wichtigste Thema, Leute, für alle ist doch einfach, wie ist man happy? Und da kann man sich auch Hilfe holen. Das kann ich echt jedem empfehlen.
Ich auch.
Ja,
auf jeden
krass,
Fall.
Maxi, wir müssen langsam leider zum Ende kommen. Es war so klar, dass wir uns verquatschen müssen, weil wir auch schon so lange nicht mehr geredet haben und weil es einfach immer geil ist, mit dir zu labern. Aber meine AirPods sind fast leer.
Sorge dich nicht.
Sorge dich nicht, lebe. Aber eine Sache, damit wir das Nerd-Thema zumindest kurz noch angeschnitten haben, ist, zockst du noch irgendwas?
Ja, Alter, ich hab hier hinten PS5 und hier, Achtung, andere Seite, Xbox Series X da hinten, Digga. Nice. Ich bin hier voll ausgestattet, neuer Fernseher. Digga, God of War auf der PS5, es war nie geiler.
Ah, der Maxi hat seine Baseline gefunden, das finde ich
es
geil.
Es ist sensationell.
Okay. Geil.
Also God of War ist dein Tipp. Ich zocke gerade Last of Us 2 und ich bin begeistert.
Es ist auch sensationell. Da machst du nichts verkehrt. Ja, unfassbar, ja.
Ja, cool, da muss ich demnächst auch mal zum PS5 zocken kommen.
Auf jeden Fall, herzlich eingeladen.
Ja, ich habe mich ja schon eingeladen.
Ja, Entschuldigung. Ich dachte, ich habe da auch noch was mitzureden. Ja, aber
du
gut,
bist ein Comedian,
dass du dich zu mir einlädst.
Hey, Maxi, du bist ja lustig. Alles Gute für deine Family auf jeden Fall jetzt schon mal.
Ja, Mann.
Ey, grüße an die Frau. Viel Spaß beim Windeln wechseln und allem und hoffentlich bis bald. Das war's von mir schon mal und vielleicht das Schlusswort oder ihr zwei. Aber diese Baseline-Nummer, es finde ich geil.
Super spannend, Alter. Danke für das geile Gespräch auch von meiner Seite. Danke euch allen da draußen fürs Zuhören, fürs Abonnieren von Dieb und Dumm, fürs immer wieder reinschauen bei uns vorbei. Gucken, uns beim Labern zuhören und ja, sonst habe ich auch nichts mehr zu sagen.
Check den Boy Maxi Gstettenbauer.
Danke. Und Gstettentime. Schaut bei Gstettentime vorbei und schön mit Ö.
Und gut abgehangen. Dankeschön.
Ciao.
Geil. Gucci.
Hast du gerade Gucci gesagt und meintest gut?
Ja, aber ich stelle auch die dummen Fragen.
Hash, how dare you? How dare you?